Lob und Dank sei dem Herrn. Es ist Gnade, dass wir hier sein können. Gnade, dass wir glauben dürfen. Gnade, dass wir uns Gott stellen können und mit seiner Kraft tun, was er uns geboten hat. Als wir die Lieder gesungen haben, kam mir der Gedanke, dass schon viele vor uns die Sehnsucht zum Ausdruck gebracht haben, beim Herrn zu sein. Der eine Liederdichter singt, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Und in der letzten Strophe heißt es, und wenn ich in Wolken des Himmels entrückt, empor in die Herrlichkeit geh, dann rühme ich jubelnd die ewige Lieb und preise dich Gott in der Höhe. Es ist mir groß geworden, schon seit einiger Zeit, ich hab's am Sonntag wohl in Zürich gesagt, vielleicht am Samstag in Salzburg, ich weiß es nicht genau, dass alle Gläubigen zu ihrer Zeit die Wiederkunft des Herrn erwartet haben. Und das war kein Fehler. Es gibt ja Leute, die sagen, Paulus hat darauf gewartet und hat es nicht erlebt und so weiter. Nein, Gott hat es so gefügt, dass alle ihn zugleich schauen werden. Selbst diejenigen, die jetzt im Paradies sind, ihr wisst es aus dem Erlebnis, das Bruder Branham hatte, noch zu seinen Lebzeiten, er war im Paradies. Und dann sagte er, ich möchte aber Jesus sehen. Und die Antwort lautete, den kannst du jetzt nicht sehen. Wir warten alle hier, bis er wiederkommt. Und dann kommen wir mit ihm. Und gemeinsam werden wir ihm begegnen. Oder schauen. Gott ist in allem vollkommen gerecht. Das wäre noch sowas, wenn die den Herrn schon längst schauen könnten und wir kämen dann zu spät. Nein, bei Gott wird alles pünktlich und gerecht und heilig und zufriedenstellend für alle geschehen. Und ich dachte an das Wort im Alten Testament. Es gibt eigentlich zwei Worte. Das eine Wort aus Hebräer, wir lasen ja hier schon aus Hebräer mit, aber es heißt, am Ende von Hebräer 11, wo mindestens 24 Mal das Wort Glaube vorkommt, dass all diese Menschen gewartet haben, aber die Verheißungen nicht erlebten, sondern darauf warteten, dass sie erfüllt würden oder würde. Und es heißt am Ende, also Hebräer 11, Vers 40, weil Gott für uns etwas Besseres zuvor ersehen hatte. Sie sollten nicht ohne uns zur Vollendung gelangen. Nicht ohne uns. Ich habe schon manchmal gesagt, ohne uns läuft nichts im Reich Gottes. Wir müssen immer dabei sein. Wir sind jetzt hier auf Erden und was immer im Reiche Gottes geschieht, daran müssen wir um jeden Preis Anteil haben. Eine andere Stelle, die das auch ganz deutlich bezeugt, ist in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel, Vers 14. 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Das ist das Wort des Herrn. Paulus sagt ja, das sage ich euch als ein Wort des Herrn. Alle, die uns vorausgegangen sind, werden bei der Wiederkunft des Herrn dabei sein. Die Auferstehung findet statt und sie werden ihre Auferstehungsleiber bekommen und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden und gemeinsam werden wir das Angesicht Gottes schauen. Wir sind dankbar dafür, dass Gott einen solch herrlichen Plan gemacht hat und dankbar dafür, dass er uns in diesen großen Plan mit hineingefügt hat. Was nützte uns der größte und herrlichste Plan Gottes, wenn wir nicht in diesen Plan eingefügt worden wären? Was nützte mir die Seligkeit, die Rettung, der Himmel, das ewige Leben, wenn all die Dinge nicht für mich da wären? Aber dank sei Gott, sie sind für uns da und wir sind für die Dinge da. Wir sind für das Reich Gottes bestimmt. Und deshalb sind alle Dinge, die zum Reiche Gottes gehören, für uns bestimmt. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Es ist einfach unlösbar. Nun, ihr wisst ja, wenn so viel Wort Gottes gelesen wird, wie viele Gedanken waren da drin. Eine große Fülle von herrlichen Gedanken Gottes, von Ermahnung, von Trost, von Zurechtweisung. Es war alles drin, was man sich nur denken kann oder was man benötigt. Im Mose habe ich natürlich gleich wieder nachgelesen, wie das bei mir so üblich ist. Und ich habe gemerkt, dass von Anfang an, direkt nach der Herausführung, noch vor der eigentlichen Gesetzgebung, die Not schon begann. Die Not schon begann. Nicht erst 40 Jahre später, sondern direkt nachdem das Volk herausgezogen war. Ich möchte aus 2. Mose 15 und aus 2. Mose 16 zum Verständnis für das, was nachher kommt, doch noch ein wenig lesen. 2. Mose 15, ihr kennt ja alle das Siegeslied, das die Israeliten gesungen haben. Es beginnt mit Vers 1. Damals sangen Mose und die Israeliten zum Preis des Herrn folgendes Lied. Und dann kommt das schöne Lied, das da gesungen wurde, hat ja einige Strophen, nicht nur vier, sondern einige mehr, ist ja fast ein ganzes Kapitel. Aber nach diesem Singen, nach dem Besingen dessen, was Gott getan hat, es schließt dann mit den Worten, singet dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Rosse und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das Singen ist eines. Sag, ich las eben aus 2. Mose 15, Vers 21. Zumindest den letzten Teil. Singen über das, was Gott getan hat, ist eine Sache. Und im Gehorsam zu tun, was er geboten hat, ist eine ganz andere. Die Menschen haben besungen, was Gott getan hat, waren aber nicht bereit zu tun, was er fordert. Und da begann die Not. Wir können alle besingen, was Gott getan hat. Daran soll es nicht fehlen. Da stellt sich auch Miriam ein mit Tamburin und Zimbeln. Und dann sind sie alle, wie es hier geschrieben steht, in Vers 20. Darauf nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, die Handpauke zur Hand. Und alle Frauen zogen mit Handpauken und im Reigentanz schreitend oder schritten sie tanzend hinter ihr her. Und Miriam sang den Männern als Antwort zu, singet dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Gesungen werden kann. Und daran fehlt's auch heute nicht. Man kann Stimmung machen, mächtige Stimmung machen, von den großen Taten Gottes reden. Sie besingen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und anschließend nicht bereit sein, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu tun, was Gott gesagt hat. Und was nützt dann das Singen? Und was nützt dann das Spielen, wenn im Anschluss daran die große Not hereinbricht? In Vers 24, also eben nur direkt nach dem Singen, das Singen klang gerade so aus und dann ging es ein bisschen weiter. Vers 24, da murrte das Volk gegen Mose und sagte, was sollen wir trinken? Da flehte er laut zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Als Mose dieses in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser süß. Dort gab er dem Volk Gesetze und Verordnungen und stellte es dort auf die Probe, indem er sagte, wenn du auf die Weisungen des Herrn, deines Gottes, willig hörst und das tust, was ihm wohlgefällt, wenn du seinen Befehlen gehorchst und alle seine Gebote beobachtest, so will ich von allen Heimsuchungen, die ich über die Ägypter verhängt habe, keine über dich kommen lassen, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Gott, der Herr, hatte physische, für den Leib zugedachte Verheißungen mitgegeben. Er hat Manna geschenkt vom Himmel, er hat Wasser gegeben, hat aber Befehle erteilt und geboten, wenn ihr sie willig erfüllt, dann werde ich von allen Heimsuchungen, die über die Ägypter gekommen sind, keine über euch kommen lassen, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir wissen ja, was dann später geschah. Damit ihr seht, warum dieses Murren abermals aufkam, lese ich Vers 27. Hierauf kamen sie nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Jetzt wurde die Sache schön. Keine Not mehr, das Wasser war da, die Bäume waren da, die brennende Hitze schadete ihnen nicht, nein, es war schön kühl, zu trinken hatten sie, zu essen auch, also war alles gut. Aber sie mussten aufbrechen. Wir hätten gesagt, da bleibt ihr jetzt schön, ja, da habt ihr alles, was ihr benötigt, bleibt jetzt schön dort. Aber es steht geschrieben, dann brachen sie von Elim auf. Und die ganze Gemeinde der Israeliten gelangte in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Lande Ägypten. Hätten sie da bleiben können, wäre ja alles wunderbar gewesen. Alles herrlich. 70 Palmbäume, ist eine schöne Menge, 12 Wasserquellen, für jeden Stamm eine, 70, auch eine schöne biblische Zahl, später waren ja 70 Älteste, die mit Mose und den 2 anderen mit hinaufgingen. Alles war sehr schön. Und dann ging's in die Wüste hinein. In die Prüfung ging es hinein, zu beweisen, ob wir Gott unter allen Umständen um jeden Preis folgen und gehorsam sein werden und ihm auch dann glauben, wenn es nicht so geht, wie wir es gewohnt waren und nicht so geht, wie es uns so schön gelegen kam. Das sind die Zeiten der Prüfung, in denen offenbar wird, aus welchem Material wir stammen und geschnitzt sind. Solange alles geht, wie wir es alle haben möchten, oh, wer kann da nicht auf die Pauke hauen? Und wer kann da nicht singen? Wer kann sich nicht unter 70 Bäume lagern und an den 12 Quellen Platz nehmen und trinken? Wer kann nicht besingen, was Gott getan hat? Er hat Ross und Reit ins Meer gestürzt. Also singen wir. Aber das war nicht alles. Die Prüfung kam und die Prüfung kommt über jeden, der in die Nachfolge des Herrn getreten und aus Ägypten herausgerufen wurde und sich auf dem Wege in das verheißene Land befindet. Einen Weg Gottes ohne Prüfung, den gibt es noch nicht. Oder? Was? Den gibt es nicht. Einen Weg Gottes ohne Prüfung, den gibt es nicht. Der Weg Gottes ist steil und oftmals dornig. Aber er tut uns gut. Und wohl dem, der nicht allzu viel murrt. Manchmal murren wir ja auch nicht laut. Manchmal sind wir nur unzufrieden und hadern mit uns und unserem Geschick und dann mit Gott und auch allen Menschen, denn sie haben ja alle Schuld, nur wir nicht. Deshalb muss Gott uns innerlich zur Ruhe bringen, muss uns klar machen können, unter allen Umständen ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Ihr wisst ja, hier fiel zum ersten Mal dann auch Manna. Hier fiel zum ersten Mal das Manna. Aber lasst mich hier vielleicht noch von Vers 9 oder den letzten Teil von Vers 8 lesen. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen den Herrn. Da sagte Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinde der Israeliten. Ich hoffe, dass wir auch diesen Gedanken Gemeinde, Ekklesia begriffen haben, Gemeinde, Herausgerufene. Ich habe das hier vorgelesen. Er kommt zum ersten Mal im 12. Kapitel vor, als das Volk herausgerufen wurde, mit der Herausrufung erst wurde Israel Gemeinde. Vorher war es ein 12-Stämme-Volk. Hier steht das Wort Gemeinde zum ersten Mal. 2. Mose 12, Vers 2. Da heißt es, der gegenwärtige Monat soll euch als Anfangsmonat gelten. Der erste soll er euch unter den Monaten des Jahres sein. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisungen. Vorher Volk, Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. 400 Jahre vergingen, ja insgesamt 430. Aber mit dem Tage, als Gott sie herausgerufen, als das Lamm geschlachtet, als das Blut geflossen, als der Bund aufgerichtet wurde, war es nicht nur Volk, nicht nur Stämme, sondern Gemeinde. Und mit dem Augenblick trat Gott mit ihnen in einen Vertrag, in ein Bundesverhältnis. Und deshalb hat er Gehorsam gefordert, dem, was er sagte, und dem gegenüber, was er sagte. Jetzt kam schon wieder eine Prüfung. Mose gab die Weisung, die er vom Herrn empfangen hatte, dass jeder nur so viel sammeln sollte, wie er selber auch verzehren kann. Ob viel oder wenig, es wird immer reichen, aber keiner sollte sich die Dinge da im Unglauben für den nächsten Tag bewahren, denn dadurch hätten sie in Frage gestellt, ob Gott ihnen am nächsten Tag wieder, wie er verheißen hat, Manna, also Essen geben wird. Wenn Gott sagt, ich gebe euch jeden Tag frisches Essen, also Manna, dann meint er das. Dann braucht niemand sich die Taschen vollzustecken und denken, ich will doch für morgen vorsorgen. Nein, wenn Gott sagt, ich werde an jedem Tage für euch sorgen, wird er sorgen. Und wenn er sagt, meinetwegen am Freitag, nehmt euch für 2 Tage, dann gibt er am Freitag für 2 Tage auch die Nahrung, damit ihr am Sabbat schön zu Hause bleiben können, um ja nicht mehr als 1 Meile zu gehen. Und schon hat Gott getan, was er sagte. Aber hier haben wir die Leute. Und wir meinen im Moment, ja, was war denn dabei, wenn da jemand da ein bisschen mehr schon in den Strumpf getan hat oder in die Taschen, um am nächsten Tag da was zu haben. Nein, es geht nicht nur darum. Es geht darum, Gott völlig zu glauben und zu vertrauen. Und nichts zu tun, was gegen sein Wort und gegen seine Verordnungen ist. Und wenn er sagt, ich gebe euch jeden Tag Manna, sammelt nur immer für den bestimmten Tag, dann meint er das so. Und wir sehen, sie werden es mit Aufrichtigkeit getan haben. Aber ihr wisst ja, was hier geschrieben steht. Vers 20. Als sie hörten, aber sie hörten nicht auf Mose, sondern manche hoben etwas davon bis zum anderen Morgen auf. Aber da waren Würmer darin gewachsen und es roch übel. Mose aber wurde zornig über sie. So sammelten sie es denn alle Morgen, ein jeder nach seinem Bedarf. Sobald aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Gott sorgte dann dafür, dass sie nichts mehr sammeln konnten. Das, was übrig geblieben war, zerschmolz und es war nicht mehr da. Mose wurde zornig. Er wusste doch, was Gott ihm gesagt hatte. Er hat es dem Volke mitgeteilt. Jeden Tag neues Manna. Und die Leute haben Gott nicht völlig geglaubt. Wir haben gedacht, Moment mal, wir gehen auf Nummer sicher. Wie können wir auf Nummer sicher gehen, indem wir uns selber zu helfen suchen? Wir können nur dann sicher sein, wenn wir tun, was Gott uns gesagt hat. Das mag immer eine Prüfung sein, aber wohl dem Menschen, der diese Prüfung besteht. In Vers 22, am 6. Tage aber hatten sie doppelt so viel Brot gesammelt, 2 Gomer für jede Person. Was war's, wie wir eben sagten? Der 7. Tag war ein Ruhetag. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tage ist Sabbat. An diesem Tage gibt es nichts. Sie hatten vorgesorgt für den einen Tag. So hatte Gott es verordnet. 2. Mose 16, Vers 33. Da befahl Mose dem Aaron, nimm einen Krug, tu ein Gomer Manna hinein und stelle ihn hin vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure künftigen Geschlechter. Nach dem Befehl, den der Herr dem Mose gegeben hatte, stellte Aaron den Krug später vor die Gesetzeslade in der Bundeslade zur Aufbewahrung. Merkt ihr, worum es geht? Ihr könnt in Hebräer 8 nachlesen. Der Krug mit dem Manna wurde in die Bundeslade getan. Direkt vom ersten Manna wurde dieser Vorrat genommen, in die Bundeslade hineingetan. Da, wo Gottes Wort ist und Gottes Volk ist, da sorgt Gott für Speise. Und hier hat er Zeugnis abgelegt und gesagt, bewahrt auf zu einem Zeugnis in der Bundeslade. Welch ein herrliches Bild auf die neutestamentliche Gemeinde. Das, was damals zu Pfingsten der Gemeinde geschenkt wurde, ist bis zum letzten Tage gültig. Noch heute dasselbe Manna. Warum steht geschrieben in einem der Sinnschreiben, und ich werde ihm verborgenes Manna geben. Manna, das nicht irgendwo herumliegt, sondern in der Bundeslade, nämlich da, wo Gottes Wort ist, aufbewahrt worden ist. Denn was war in der Bundeslade? In der Bundeslade war das Wort. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes erging. Was war Manna? Manna war das gesprochene Wort in Erscheinung getreten. Gott sprach und es war da. Gott sprach und es war da. Gott hat es da aufbewahren lassen, wo es hingehört, nämlich hineingetan in die Bundeslade. Ihr könnt's, ich habe es eben schon erwähnt, ist wohl Hebräer Kapitel 8, wenn ich mich recht erinnere, wo uns dieses Beispiel gegeben wird. Nein, es ist Kapitel 9, Vers 3. Hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der als das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar und der mit der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna sowie der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die Bundestafeln befinden. So hatte Gott es angeordnet, als Zeugnis, als Bestätigung, dass er für sein Volk sorgt. Er führt nicht nur heraus, er sorgt in der Zwischenzeit und ist bereit, hineinzuführen in das verheißene Land. Die Prüfungen, die über uns kommen, gehören zu unserem Gläubigsein dazu. Ohne dem geht es nicht. Das sind unsere Bewährungsproben im Glauben, im Gehorsam, in der Nachfolge des Herrn. Und sie sollten uns nicht befremden. Im Gegenteil, wir sollten wissen, dass sie dazu gehören. Kapitel 17 hat Bruder bereits gelesen, mit Mose und dem Volke ging es dann immer wieder hin und her und sie fragten oder sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ihr Lieben, lasst mich auch das sagen. Selbst wenn wir hier nichts Künstliches an Atmosphäre hervorrufen, können wir trotzdem sagen, der Herr ist in unserer Mitte. Der beste Prüfstein ist nicht die Tamburin und die Zimbel. Der beste Prüfstein ist, ob wir das verborgene Manna, das frisch vom Thron geoffenbarte Wort, aufnehmen und es schätzen und lieben und wissen, dass die Bundeslade geöffnet wurde und die Geheimnisse kundgetan worden sind. Singen kann jeder und tanzen können auch einige und unter uns gesagt, das braucht ihr keinem weiter zu sagen, aber getanzt wird auch manchmal um das goldene Kalb. Und auch da war sehr viel Stimmung. Und als Mose vom Berg herunterkam und diese gewaltige Stimmung hörte, dann fragte er sich, ist das der Gesang von einem Siege? Und er wusste ja gar nicht, das heißt, der Herr hat es ihm schon gesagt, geh hinunter, das Volk, das du herausgeführt hast, hat eine große Sünde begangen. Aber in dem Moment, als er die Stimmung hörte, ja, dachte er, Moment mal, da kann nicht viel verkehrt sein. Da wird so mächtig gesungen, da muss Gott was Großes getan haben. Ja, von wegen. Als er näher kam, sah er die Bescherung. Und schon war's passiert. Nicht da, wo Stimmung gemacht wird, Nicht da, wo Tamburin und Zimbeln unbedingt laut zu hören sind, sondern da, wo Menschen im Geist und in der Wahrheit anbeten können und Gott mit aufrichtigem Herzen den schuldigen Dank darbringen, durchdrungen von der göttlichen Wahrhaftigkeit des Wortes und des Geistes. Da ist Gott gegenwärtig. Wenn dann noch Pauken und Zimbeln dazukommen, soll's uns recht sein. Und wer da noch in gute Stimmung gerät und froh ist, sind wir alle Gott dankbar. Aber das ist die göttliche Reihenfolge. Dass alles, was zu dem gehört, was zu seinem Programm gehört, es muss dabei sein. Das eine kann vom anderen nicht gelöst werden. Es sind so manche Lektionen, die wir aus dieser Geschichte lernen können. Ich habe heute eine Predigt Bruder Brennims gehört, die werden wir sicherlich in Kürze mal übersetzen. Und da spricht er über das Volk Israel. Dann kommt er auch auf, wie hießen diese Freunde da, Datan und Korah und dann auf Biljam und so weiter. Und es war schwierig für diese Menschen, ihren göttlichen Platz zu finden. Es ist immer eigenartig, dass gerade diejenigen, die den Platz eines anderen nehmen wollen, dadurch beweisen, dass sie ihren eigenen noch nicht gefunden und den des anderen noch gar nicht erkannt haben. So ist das. So ist das. In dem Moment, wo all diese Freunde erkannt hätten, dass Mose von Gott zu dieser Aufgabe bestimmt war und nicht bei sich gedacht hätten, du bist doch sicher nicht der Einzige, der hier das Recht hat, unter uns das so alles zu machen. Wir sind ja auch noch hier. Für sie war Platz genug, aber ein anderer Platz, nicht der des Mose, sondern der Platz Moses gehört Moses. Und der Platz Aarons gehört dem Aaron. Und der Platz all der anderen gehört all den anderen. Und das ist die göttliche Ordnung. Aber wenn jemand seinen von Gott gegebenen Platz nicht gefunden hat, dann kommt's zur Unruhe. Stimmt's? Das ist doch die göttliche Lektion. Und die Dinge stehen ja nicht nur geschrieben, damit wir eine Bibel mit vielen Seiten haben, sondern dass wir daraus lernen. Wie gesagt, ich hatte überhaupt nicht vor, mich mit diesem Gedankengut heute Abend zu befassen. Ich wollte eigentlich nur Grüße abgeben aus Salzburg und Zürich und habe gerade vor der Versammlung kurz im 1. Korinther 16 gelesen. Und da ist mir aufgefallen, dass selbst größte Männer Gottes, wenn es darauf ankam, auf die Hilfe Gottes angewiesen waren, sie haben Pläne gemacht, sie hatten Reisen vor, sie haben gesagt, wenn es der Wille des Herrn ist, dann wird dies und das geschehen. Es ist nicht immer so, dass das jeder nun alles so sich aus dem Ärmel geschüttelt hat, sondern auch wie ein Paulus hier, er schreibt ganz offen, wie einer von uns schreiben könnte, 1. Korinther 16 von Vers 5. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchreist habe, denn Mazedonien durchreise ich nur. Bei euch aber werde ich wohl länger bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter zubringen, damit ihr mir dann bei meiner Weiterreise das Geleit geben könnt. Hier steht das Wort vielleicht. Wir würden sagen, ein Mann Gottes, ein Prophet, ein Apostel, der immer gleich würde sagen, so spricht der Herr, wie dankbar bin ich für die Bibel, wie dankbar bin ich für die Nüchternheit, diese wahren Knechte Gottes. Und nicht einer von ihnen war ein frommer Spinner. Sie alle waren Männer Gottes von Format. Aber sie blieben mit beiden Füßen auf der Erde. Sie haben da, wo sie ein Wort vom Herrn hatten, geschrieben, das sage nicht ich, sondern der Herr. Und da, wo sie kein Wort vom Herrn hatten, sagten sie, das sagt nicht der Herr, das sage ich. Und dann geht er sogar so weit und sagt, um der schweren Lage und gegenwärtigen Zeit rate ich euch so und so, als einer, der Gnade bei Gott gefunden hat. Das ist doch die Wucht. Nicht immer alles, wie man so meint, hier, so spricht er durch und durch und durch bis ans Ende. Er sagt, vielleicht bleibe ich den Winter über bei euch. Fertig. Trotzdem, der größte Gottesmann aller Zeiten. Was wir manchmal für Vorstellungen haben, hindert uns daran, natürlich und vernünftig zu bleiben. Wenn wir begreifen würden, dass sich um zwei verschiedene Bereiche handelt. Das eine ist der irdische Bereich, das andere der göttliche. Und dass wir in beiden Bereichen vollkommen nüchtern und klar bleiben, wie es sich gehört, nur so wird Gott uns gebrauchen können. Wer im irdischen Bereich nüchtern und klar ist, wird es im geistlichen auch sein können. Und beides muss miteinander abgewogen sein. Es heißt in Vers 7, ich möchte euch nämlich diesmal nicht nur auf der Durchreise sehen, sondern kann hoffentlich eine Zeit lang bei euch verweilen. Richtig, wie wir schreiben würden, stimmt's? So könnte auch ich schreiben, ohne Apostel zu sein. So könnte ich auch schreiben. Und so hat Paulus auch geschrieben. Ich sag's noch einmal. Welch eine Gnade, dass wir solche Männer Gottes hatten. Man sieht auf der einen Seite, wenn sie im Dienst standen, da konnte derselbe Paulus sagen, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigt, als das wir euch verkündigt haben, der sei. Und dann ging's los. So gewiss war er sich der göttlichen Berufung und Sendung und Verkündigung des Evangeliums. Wenn es dann dazu kam, Reisen zu machen oder nicht zu machen, zu bleiben, nicht zu bleiben, ich hoffe, dass ich eine Zeit lang bei euch bleiben kann. Wie schön. Das gefällt mir. Weil es in den Zeitablauf hineinpasst. Er stand nicht über der Zeit. Er war mitten unter dem Volke. Er wollte allen dienen und sagte ja an anderer Stelle, dass er den Römern ein Römer sein wollte, den Griechen ein Grieche, um möglichst viele zum Herrn zu gewinnen oder für den Herrn zu gewinnen. Ich möchte euch nämlich diesmal nicht nur auf der Durchreise sehen, sondern kann hoffentlich eine Zeit lang bei euch verweilen, wenn es des Herrn Wille ist. Wenn es des Herrn Wille ist. Hier in Ephesus bleibe ich noch bis zum Pfingstfest. Denn es hat sich mir hier Gelegenheit zu vielseitiger und erfolgreicher Wirksamkeit geboten. Freilich fehlt es auch nicht an Gegnern. Auch das hat er ganz offen ausgesprochen. Wir würden heute aus unserer Sicht sagen, mein Gott, wenn ein Paulus hier wäre, wir alle würden so von Herzen mit ihm gehen und sagen, Paulus, das größte Geschenk, das Gott uns hat geben können neben der Erlösung, ist dich mitsamt deinem Dienst. Und wir alle, stimmt's? Wir alle würden hier in den ersten Reihen Platz nehmen und vielleicht sogar auf dem Boden sitzen. Wenn er Paulus predigen würde, dann könnte ich sogar auf dem Boden sitzen. Ja. Männer Gottes haben sich vom Herrn gebrauchen lassen und trotzdem muss dieser große Gottesmann schreiben, freilich, an Gegnern fehlt es auch nicht. Ja, gegen wen waren denn diese Gegner? Im Grunde genommen, wie ich schon vorhin sagte, haben sie ihren eigenen Platz im Reiche Gottes und im Leibe Jesu Christi nicht gefunden. Und dann kommt die Unzufriedenheit und sie wird auf andere übertragen, bin ich gar abgewälzt. Und schon kommt Uneinigkeit in den Leib des Herrn. Aber so soll's nicht sein. Dann heißt die Weide von Timotheus und. Jetzt kommen wir zu Vers 13. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, werdet stark. Lasst alles bei euch in Liebe zugehen. Welche Ermahnung an uns alle gerichtet. Seid wachsam. Steht fest im Glauben. Seid mannhaft. Werdet stark. Das ruft Gott uns heute durch dieses Wort zu. Alles andere, auch wenn es an Gegner nicht fehlt, an diesem und jenem nicht, aber dann kommt die Mahnung. Dann kommt der geistliche Teil. Dann kommt unser Aufbau, unsere Festigung, unsere Gründung im Herrn und in seinem Wort. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, werdet stark. Lasst alles bei euch in Liebe zugehen. Wie oft ist die Liebe bepredigt und besungen worden, aber sie muss ausgelebt werden und sie muss, wenn sie angeboten wird, auch angenommen und erwidert werden. Selbst die Liebe Gottes, die grenzenlos ist, richtet an uns nichts aus, es sei denn, wir nehmen sie auf und an. Für uns ganz persönlich. So ist es auch, wenn wir einander die Liebe erweisen. Sie muss angenommen und sie muss geteilt werden. Ich habe euch ja noch auf eins aufmerksam zu machen, liebe Brüder. Dann spricht er von dem Haus des Stephanas und so weiter. Er war der Erste. So ordnet denn auch ihr euch solchen Leuten unter und überhaupt einem jeden, der da mitarbeitet und sich abmüht. Ich bin erfreut über die Ankunft des Stephanas, des Fortunas und wie sie alle dort heißen. Sie haben mir für euer Fernsein Ersatz geleistet. Und mir, wie auch euch, geistige Ruhe oder Erquickung gebracht. Solchen Männer müsst ihr Anerkennung zollen. Hier haben wir zwei Worte. Geistige Ruhe oder Erquickung, was immer auch. In der Erquickung ist Ruhe. Und in der Ruhe ist Erquickung. In Unruhe, ihr wisst ja, was darin ist. Nichts Gutes. Unser Bruder Lars, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Wer in diese göttliche Ruhe eingegangen ist, um den ist nicht mehr unruhig. Der ruht in Gott, von seinen eigenen Werken und ruht in dem Werk Gottes, das auf Golgatha geschah. Er ruht buchstäblich aus. Wie Gott von seinen eigenen Werken ruhte. Habt ihr gehört, dass Gott seit Erschaffung der Welt am Mond, an der Sonne, am Meer oder irgendwo was getan hat? Überhaupt nichts. Als Gott fertig war, schaute er alles an und sah, dass es sehr gut ist und hat sich hingesetzt. Finished. Schluss. Die Sache war für immer getan. Wenn wir die Gnade bei Gott haben, das vollendete Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha aus göttlicher Sicht, nämlich von oben zu sehen, und die Bedeutung im Glauben erfasst haben, dann kommen wir in Gott zur Ruhe. Dann ruhen wir von unseren eigenen Werken, dann hört es nämlich alles auf. Und wir ruhen in Gott. Wir ruhen in der Erlösung. Wir ruhen in der Vergebung, in der Versöhnung, im Heil, in der Gnade. Dann wird das, was wir im Glauben aufgenommen haben. Göttliche Realität. Was haben wir mitgelesen? Aber jenen half die Botschaft nichts, weil sie sie nicht mit dem Glauben verbunden haben. Die größte Botschaft Gottes nützt nichts, wenn sie nicht mit dem Glauben verbunden aufgenommen wird. Und wer da glaubt, wird selig. Ja, mehr als selig kann noch niemand werden. Oder kann noch jemand mehr werden als selig? Also mir genügt's, wenn ich selig werde. Und das bin ich bereits. Ja, dann haben wir uns nur noch bei Gott zu bedanken. Was hat der Prophet Joel gesagt? Stimmt das oder nicht? Wer den Namen des Herrn anruft, soll selig werden. Haben wir das getan? Haben wir den Namen des Herrn angerufen? Ja, was ist dann die Folge davon? Der soll selig werden. Ist das wahr? Ja, haben wir den Namen des Herrn angerufen? Haben wir getan? Ja, sind wir selig geworden oder nicht? Ja, wo ist er? Ich höre nicht. Ich höre nicht. Das ist doch das Wort. Ihr Lieben, wir reden manchmal vom Unglauben und brüten da drauf rum. Und sitzen auf ihm, wie auf einem Pulverfass. Und wärmen ihn noch. Und hegen und pflegen ihn. Der Glaube ist doch das, worauf es ankommt. Und wir haben geglaubt. Und weil wir Gott geglaubt haben, haben wir bestätigt, dass er wahrhaftig ist. Denn wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Also glauben wir Gott. Glauben wir das, was er gesagt hat. Und gehen wir in diesem Glauben, in die göttliche Ruhe ein. Jenen half die Botschaft nichts, weil sie sie nicht mit dem Glauben vereinigt haben. Uns hat sie genützt und geholfen, weil wir sie mit dem Glauben verbunden haben und haben sie aufgenommen. Und deshalb ist sie ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Zum Schluss noch die letzten Verse hier, die uns ja sicher allen durch Mark und Bein gehen werden. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Welch ein Gruß, welch eine Verabschiedung, welch eine Mahnung, welch ein ernstes Wort. Wer den Herrn nicht liebt, tja, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und mit dem Zorn der Fluch und mit dem Fluch die Verdammnis. Aber wer den Herrn liebt, mit der Liebe, mit der wir herausgeliebt worden sind, der ist gesegnet. Gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes. Unser Herr sagte, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Lasst uns das Wort Gottes um jeden Preis halten. Nicht murren, das haben viele schon getan. Und sie sind auf der Strecke geblieben, wie das Volk Israel. 23.000 an einem Tage, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Lasst uns zu denen gehören, die im Glauben vorwärts gehen. Zu denen, die dankbar sind. Zu denen, die die Liebe Gottes im Herzen tragen. Und mit dieser göttlichen Liebe können wir den Herrn und auch alle, die von Gott geliebt oder herausgeliebt worden sind, ebenfalls lieben. Ohne Anstrengung, ohne Mühe. Die Liebe Gottes ist etwas Lebendiges, etwas Tätigendes in uns. Hier meint es Paulus eigenhändiger Gruß, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Welch ein ernstes Wort. Dahinter kommt Maranatha. Welches bedeutet, der kommt. So wird's allgemein angenommen. Wir sind dankbar. dass Gott Fluch in Segen verwandelt hat. Und dass wir glauben können und dass wir lieben können und dass wir den Willen haben, Gott hat ihn in uns hineingelegt, nach seinem Wort zu tun. Und danach steht dann, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Und wenn seine Gnade mit uns ist, wird alles wohl sein. Dann wird alles wohl sein. Wir brauchen uns um nichts zu sorgen, nur im Vertrauen, dem Herrn alles hinzulegen, und er hat verheißen, es wohl zu machen. Mögen wir durch die Lektionen der Schriftstellen, die wir gelesen haben, ein jeder für sich etwas gelernt haben, nämlich dem Herrn neu und ganz zu vertrauen, zu wissen, er hält, was er verspricht. Zur rechten Zeit wird er alles tun. Wir wollen die göttliche Botschaft mit dem Glauben verbinden und dem Herrn zutrauen, dass er zur rechten Zeit alles wohl machen und herrlich hinausführen wird, zum Preise und zur Ehre seines Namens. Amen.